Liebe Gemeinde, liebe Anwesenden hier, liebe Freunde, Geschwister an den Geräten zu Hause, ich bin Gott aufrichtig dankbar dafür, dass ich hier wieder sein darf. Wir haben jetzt als Familie oder mussten als Familie auch durch die Corona-Zeit hautnah quasi und seit Ende April erstmal Quarantäne, dann Krankheit, Corona. Dann waren wir wieder negativ und waren wieder aus der Quarantäne raus. Und ja, aber die Krankheit ist hartnäckig, die lässt nicht so schnell los. So war ich, waren meine Frau und ich bis vorgestern krankgeschrieben. Aber jetzt soll es wieder weitergehen und dafür sind wir Gott wirklich sehr dankbar. Gott stellt wieder her, Gott hört Gebete und das ist das Wunderbare. An den Gott zu glauben, das hat Substanz. Das hat etwas an sich, was wirklich trägt. Und dafür möchte ich heute ganz klares Zeugnis wirklich ablegen. Gott ist groß. Nun, ihr Lieben, wir möchten heute wieder in das Buch Amos hineinschauen. Das ist heute der dritte Teil dieses Buches, den wir mit euch gemeinsam durchgehen. Und damit möchte ich heute gerne das Buch abschließen. Gehört zu den kleinen Propheten auch. Und heute, dieser letzte Teil, den würde ich gerne mit den Worten, die Amos selbst sagt, überschreiben. Der Herr ließ mich schauen. Der Herr ließ mich schauen. Ein alttestamentlicher Poet, ein Dichter, ein Landwirt, ein Agrartechniker lebt in einem kleinen Ort namens Tekoa, circa 14 Kilometer entfernt und südlicher von Jerusalem. Sein Name ist Amos, stammt von dem Namen Amasia her und bedeutet Jahwe trägt dich oder der Tragende und Beladene. Es sind ca. 150 Jahre her seit der Teilung Israels in das Südreich Juda und das Nordreich Israel vergangen. Es herrscht gerade der König und Heeresführer Jerobeam II., der durch seine Feldzüge sehr viel Reichtum angehäuft hat. Seine Siege haben ihm aber auch träge gemacht, gleichgültig und unaufmerksam. Er merkt nicht mehr so richtig, was gerade im Volk und im Lande so passiert. Die Gottlosigkeit und Bundesuntreue Gott gegenüber in Juda und Israel und um Israel herum spitzt sich immer mehr zu. Und zwar so weit, dass Gott die Notbremse zieht und sagt, so nicht mehr weiter. Gott beruft den Amos aus Tekoa, er nimmt ihn, wie Amos das selber sagt, er nimmt ihn von seinen Geschäften, von seinen Tieren, er war Landwirt, und beruft ihn zum Propheten, schickt ihn los und spricht sein Gerichtsurteil den Völkern um Juda herum und an Juda und Israel selbst aus. Das, was Gott da sagt, fasst Amos in Gedichten und in Liedern zusammen und schreibt das alles in ein Buch auf, das Buch Amos. Ihr Lieben, wenn wir heute das Buch Amos lesen, stellen wir fest, dass es im Wesen drei Themen behandelt. Zum einen die kompromisslose Gerechtigkeit Gottes und das Gericht Gottes. Zum zweiten die unfassbare und große Gnade und Liebe Gottes. Und zum dritten, wenn es um Anbetung geht, um wahre Anbetung, dann geht es immer um Recht, um Gerechtigkeit und um Nächstenliebe. Nun, ein kurzer Rückblick, um uns wieder hineinzunehmen in den Inhalt. Ich meine, die von uns, die die ersten zwei Teile mit erlebt haben oder dabei waren, die werden sich jetzt daran erinnern. Für die anderen ist das nochmal so ein Mit-Hineinnehmen in den Inhalt dieses Buches. Im ersten Teil, die erste Kapitel, da ging es um die Gerichte Gottes. Gott spricht seine Gerichte gegen Damaskus, die Syrer, gegen Philister, gegen die Bewohner von Tyros, gegen die Edomiter, was ein Brudervolk von Israel war. Er spricht gegen die Ammoniter, die Nachkommen von Lot, sein Gericht. Er spricht gegen die Moabiter, die das Andenken von den Königen davor geschändet haben, aus. Und zuletzt spricht er sein Gericht direkt gegen Juda und Israel aus. Und das Interessante das, was wir uns heute sehr gut merken sollen, dass jedes Wort und alles, was Gott da ausgesprochen sich also hat, hat sich haargenau erfüllt. Es hat sich alles genauestens erfüllt. Die Prophetie ging in die Erfüllung. Es ist für mich heute ein Beweis dafür, dass das, was noch nicht erfüllt ist, sich auch erfüllen wird, weil Gott sein Wort absolut hält. Im zweiten Abschnitt dieses Buches fanden wir die Botschaft Gottes an Israel und seine Anführer. Es waren hier vier Gedanken, die wir hervorgehoben haben. Den ersten Gedanken, große Berufung hat große Konsequenz. Es ging um die Berufung Israels, um die Wunder, die Gott im Leben und in der Geschichte Israels getan hat. Zum zweiten ging es um die Berufung des Propheten oder der Propheten, um das Wesen der Propheten. Wer sind die Propheten? Wie? Wenn Gott anfasst, dann kann ein Prophet nicht schweigen. Da gab es so einige Bilder, die Amos genutzt hat, um das zu erklären. Zum dritten ging es um die Berufung, auch der heutigen Berufung, der neutestamentlichen Berufung, Berufung eines Christen oder unsere mit euch, ihr Lieben, Berufung, um Berufung der Gemeinde. Der zweite Gedanke, Heuchelei. Heuchelei, eine sehr schlimme Sünde. Und Gott macht mehrfach darauf aufmerksam und immer wieder sagt er, ich habe euch Hunger geschickt, Dürre geschickt, Getreidebrand, Raupenfraß, die Pest, die Zerstörung habe ich euch geschickt und dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Denn euch sucht ihr mich nicht aufrichtig. Heuchelt eine kurze Zeit was vor, ihr tut so, wenn ihr in Not seid, ja, dann auf einmal ist Gott sehr, sehr wichtig. Aber sobald die Not vorbei ist, das dauert nicht lange, dann vergisst ihr Gott. Ihr sucht Gott nicht aufrichtig. Und weil das so ist, sagt Gott, so bereite dich und begegne deinem Gott. Trete Gott gegenüber, stelle dich deinem Gott. Und im Laufe des gesamten Buches und immer wieder kommt ein Gedanke, den Amos oder den Gott durch Amos immer wieder an sein Volk sagt. Und zwar Amos 5, Vers 4. Diesen Vers sollen wir uns heute sehr gut merken, ihr Lieben. Gott sagt immer wieder, suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Das ist der Schlüssel, das ist die Lösung. Doch das Volk hört leider nicht auf Gott. Und so muss in dieser schweren Zeit, wo eigentlich ein guter Rat so wichtig und so wertvoll war, mussten die Klugen schweigen. So muss der Kluge schweigen. Der dritte Gedanke, der dritte Teil, das war das Klagelied des Amos, was wir auch im Inhalt finden. Amos singt darüber, dass Unterdrücker in Israel herrschen. Er singt über den Tag des Herrn oder über den Tag des Gerichts. Immer wieder singt er diesen Gedanken oder spricht diesen Gedanken aus. Suchet den Herrn und nicht das Böse. Er sagt, Recht und Gerechtigkeit sollen fließen wie ein unversiegbarer Wasserstrom. Amos macht in seinem Lied klar, dass wahre Anbetung Gottes immer zu Recht, Gerechtigkeit und Nächstenliebe führt. Der vierte Gedanke im zweiten Abschnitt, der Tag des Herrn wird angekündigt, das Gericht Gottes über Israel. Amos hält den Sorglosen, den übermütigen und selbstsicheren, vornehmen Leuten in Israel den Spiegel vor und zeigt ihnen, wer sie wirklich sind, was sie in der Tat, was da eigentlich läuft. Und immer wieder ruft Gott durch Amos die Leute zur Bekehrung und Umkehr zu Gott hin auf. Das waren die zwei ersten Abschnitte. Und heute möchten wir in den letzten Abschnitt des Buches, die Kapitel 7 bis 9, eintauchen oder betrachten, uns diesen Kapiteln zuwenden. Der dritte Teil dieses Buches beginnt mit den Worten, solches ließ Gott der Herr mich schauen oder der Herr ließ mich schauen. Und in diesem Abschnitt wiederholt sich dieser Satz sehr oft, weil es hier um Visionen geht. Hier zeigt Gott durch Amos dem Volk einige Bilder. Er zeigt die Amos und Amos erlebt das ganz interessant. Er zeigt Heuschrecken, zeigt Feuer, zeigt ein Senkblei, was das ist, darauf kommen wir gleich, ein Obstkorb. Gott zeigt ihm, wie er am Altar steht, wie der Herr am Altar steht und den zerschmettert. Und zum Schluss zeigt Gott das künftige Heil des Gottesvolkes. Nun die erste Vision, das waren die Heuschrecken. Amos 7, Vers 1 und 2 lesen wir. Da steht Folgendes. Solches ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, er machte Heuschrecken, als das Emdgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Emdgras nach der Heuernte des Königs. Und siehe, als sie nun alles Kraut des Landes abgefressen hatten, so sprach ich, Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist doch so klein. Was genau sieht Amos hier in dieser ersten Vision, in seinem ersten Traum oder im ersten Bild? Was passiert da? Zu der Zeit hat man in Israel im Jahr immer zweimal die Ernte eingesammelt und zweimal gemäht. Das erste Mal hatte der König alles für sich beansprucht. Das war sein Recht. Und von der ersten Ernte, die da hochkam, hat der König erstmal für sein Haus geerntet und gemäht für die Tiere in seinem Haus, aber dann auch für sein Militär, für sein Heer, damit das immer kampffähig und einsatzfähig blieb. Und was dann aus dem zweiten oder aus der zweiten Aussaat heranwuchs oder was nach der ersten Ernte übrig blieb, davon lebte dann das Volk. Nun sieht Amos, dass nachdem der König für sich also geerntet und gemäht hatte, der Herr eine Heuschreckenwolke losschickt, Heuschrecken macht, die dann übers Land kommen und alles verwüsten, alles wegfressen, was da ist, komplett. Eine Heuschreckenplage. Nun, eine Heuschreckenplage, das war den Israeliten schon bekannt aus ihrer Geschichte. Sie wussten, dass es eine Strafe Gottes oder ein Reden Gottes an die Ägypter damals war. So wusste Amos das ganz sicher, was das bedeutet. Das Volk muss hungern und wird nicht mehr so richtig auf die Beine kommen, würde das heißen. Der absolute Wahnsinn. Das Volk muss zum größten Teil untergehen. Amos hält es nicht aus und springt für das Volk ein. Er sagt, ach Herr, Herr, vergib doch, sei gnädig. Er betet in dieser Vision zu Gott für sein Volk, weil es ihm unfassbar leid tut, was dem Volk widerfahren muss. Amos erwähnt hier vor Gott noch einmal, dass, was der wahre Zustand Israels ist. Das Volk Israel, was sich so für so stark hielt, die ganzen vornehmen Leute, die so selbstsicher waren und absolut sich also vor niemanden Angst hatten. Sie waren in Wirklichkeit schwach und klein. Das war das wahre Gesicht der Israeliten in dem Moment. Ihr Lieben, Gott hört Gebet. So ist es auch hier. Und wendet das Unheil von Israel ab. Er sagt, das reute, oder wir lesen, da reute es dem Herrn, es soll nicht geschehen, spricht der Herr. Das war die erste Vision. In der zweiten Vision zeigt Gott dem Amos ein verzehrendes Feuer. Verse 4 bis 5 im siebten Kapitel. Solches ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, Gott der Herr rief dem Feuer zum Gericht. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist doch so klein. Ist so ähnlich wie bei der ersten Vision. Ein Feuerinferno, was alles zerfrisst und vernichtet. Ihr Lieben, hat jemand von uns mal einen Feuerbrand persönlich erlebt? Darf ich bitten, dass man die Hand hebt? Ja, hier gibt es jemand, der ein Waldbrand persönlich erlebt hat. Ich denke, das sind keine guten Erinnerungen. Es kann ganz schön schrecklich sein in solchen Situationen. Wenn Land brennt, da braucht das Land, die Erde, nachher eine lange Zeit, um sich wieder zu erholen. Wir waren 2006 mal mit einer Gruppe unterwegs nach Orenburg in die Gemeinde zu einem Gemeindefest, zum Gemeindejubiläum. Und wir nutzten diese Gelegenheit, um unsere alte Heimat zu besuchen. Es ist ungefähr 120, 130 Kilometer dann von Orenburg entfernt. Susanne, aber dann die anderen Dörfer, wo meine Frau herkommt. Und unterwegs auf dieser Schnellstraße, man muss sich das vorstellen, das ist wie in der Wüste, Steppe, gerade. Man kann kilometerweise schauen, sehen, ist alles leer. Aber es war eine Steppe, wo auch Gras wuchs und so. An den Straßen gab es dann so kleine Bäume, waren da gepflanzt, um den Wind so ein bisschen aufzuhalten. Und jetzt fahren wir und sehen rechts und links ausgebrannte Felder, Steppenbrand. Ihr Lieben, das ist ein ziemlich schauriges Bild. Schwarz, kahl, und da wächst absolut nichts. Da sah Amos hier auf Israel zu kommen und er hält es wieder nicht aus und betet für sein Volk. Gott lässt aber auch hier von seinem Vorhaben ab und erfüllt die Bitte Amos. Er verschont. Er ist gnädig. So zeigt Gott Amos das dritte Bild, die dritte Vision. Und da geht es um ein Senkblei. Senkblei, Kinder, wisst ihr, was ein Senkblei ist? Das ist ein Werkzeug. Das braucht man, um eine Mauer hochzuziehen. Ich lese mal erstmal den Vers aus Amos und dann erklären wir kurz, was Senkblei ist. Amos 7, Verse 7 und 9. Solches ließ er mich schauen. Der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach ein Senkblei. Da sprach der Herr, siehe, ich ziehe ein Senkblei mitten durch mein Volk Israel hindurch und werde nicht weiter Nachsicht an ihm üben, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden. Und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert kämpfen. Eine klare Botschaft. Ein Senkblei oder auch ein Bleilot genannt, das war oder ist ein wichtiges Werkzeug, ein Gerät. Und dieses Werkzeug, das braucht man, um Wände gerade zu mauern. Heute würden wir eine Wasserwaage dafür nutzen. Das war so ähnlich wie eine Wasserwaage. Oder auch manchmal baut man heute mit einem Laser, das ist noch genauer. Aber im Wesen war das damals im Alten Testament so, was die Wasserwaage oder den Laser so gemacht hat. Israel nutzte so ein Senkblei in zwei verschiedenen Situationen. Zum einen nutzte man dieses Senkblei, um eine Mauer hochzuziehen oder gerade zu mauern. Aber zum zweiten nutzte man dieses Senkblei auch, um zu prüfen, ob die Mauer noch gerade genug ist. Man baute damals in der Regel die Häuser direkt auf den Boden. Ihr wisst noch das Beispiel oder die Gleichnisse, wo es um das Bauen auf einem Felsen geht oder Bauen auf einem sandigen Boden, ne? Man hatte die Fundamente, die waren damals irgendwie noch nicht so, man hatte nicht immer Fundamente gebaut. Und so war das, dass die Wand, die konnte auch mal in eine Schieflage kommen. Und wenn die Wand in eine Schieflage kam, dann hat man ein Bleilot oder so ein Senkblei genommen und ist dann an diese Wand, hat das gehalten und hat geprüft, ob diese Wand noch gerade genug und tragfähig genug war. Und wenn die Wand, diese Prüfung nicht bestand an diesem Senkblei, da wurde die Wand abgerissen, wurde sie einfach weggemacht. Ihr Lieben, das Haus Israel war von Gott sehr gut und gerade gebaut. Durch die Gebote und den Bund mit Gott war Israel das Volk des ewigen Gottes. Gott hatte genaue Anweisungen für das geistliche Leben, das soziale Miteinander.
Sogar für die Hygiene und für das Essen hat Gott ganz genaue Anweisungen gegeben seinem Volk, wie sie was machen sollten. Es war perfekt durchdacht und überlegt. Es passte wirklich alles. Das war ein sehr, sehr guter Bauplan. Israel sollte sich nur genau daran halten und das war das Problem. Das funktionierte nicht. Israel hat sich nicht daran halten können. Und an sein Volk will Gott eine Schnur mit einem Senkblei anlegen. Und er sagt, ich werde ganz genau hinschauen. Ich will nicht weiter Nachsicht an meinem Volk üben. Keine Nachsicht mehr. Ihr Lieben, wenn Gott ein Senkblei an sein neutestamentliches Volk legt, schaut er auch sehr genau hin. Er hat sich ein Volk aus vielen Heidenvölkern erbaut. Gott baut die Gemeinde seit 2000 Jahren nach einem wunderbaren und absolut perfekten Plan. Gott hat sogar für ein Fundament gesorgt. Und das hat seinen eigenen Sohn zum Fundament gemacht für diesen Bau, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Sein Bauplan hat Gott durch das Wort Gottes uns heute genauestens mitgeteilt. Mehr noch, er hat uns in seinen Bau als Mitarbeiter und als Mitarbeiter eingesetzt. Die Frage an uns wird sein und die bleibt: Wie setzen wir den Bauplan Gottes in unserem persönlichen Leben und im Gemeindeleben um? Er legt seine Schnur ganz genau an und schaut, wer sich wie in seinen Bau einfügt und wie wir heute die Gemeinde bauen. Epheser 4, Vers 11 lesen wir, und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis dass wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi, auf dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Das war die dritte Vision. Zwischen der dritten Vision und der vierten, der nächsten Vision, da lesen wir im Buch Amos einen Bericht darüber, wie diese Visionen oder die Predigt von Amos an das Volk ankam. Kam nämlich gar nicht an. Wir lesen einen Bericht darüber, wie Amasia, ein Priester aus Bethel, den Amos versucht, beim König Jerobeam zu verklagen, anzuschwärzen, würden wir heute sagen. Er wählt dabei Begriffe, wo er dem König erzählt, was der Prophet alles so prophezeit, wählt er Begriffe, die sehr provozierend sind und den König treffen sollen, damit der König dann reagiert und den Amos aus dem Land ausweist. Der König reagiert aber nicht. Dann spricht der Amasia den Amos direkt an und versucht ihn wieder zurück nach Juda zu schicken. Er maßt sich an, dieser Prophet Amasia, dass er das Recht hätte, den Prophet Amos aus dem Land auszuweisen. Das hatte er aber nicht. Und das ist ihm auch nicht gelungen. Im Gegenteil, Amos bekommt von Gott eine Botschaft an den falschen Propheten. Das falsche Handeln hatte für Amasia schlimme Konsequenzen. Seine Frau wird zur Hure der Stadt, seine Söhne und Töchter fallen durch Schwert. Er selbst, dieser Amasia, wird in ein unreines Land weggeführt und wird da sterben, sagt Gott. Und was noch schlimmer ist, sein Verhalten, das Verhalten von diesem Amasia, hat Konsequenzen auch für das Volk Israel. Er sagt, und das Volk wird weggeführt werden. Er hängt das hier an, das Handeln von diesem falschen Propheten, an. Liebe Verantwortungsträger in der Gemeinde, und damit meine ich wirklich jeden, der irgendeine Verantwortung in der Gemeinde trägt und übernommen hat. Das bewusste falsche Handeln hat schlimme persönliche Konsequenzen, aber dann auch, was viel schlimmer ist, für die armen Leute, für die man verantwortlich ist. Das ist ein biblischer Grundsatz. Lasst uns das bitte heute mitnehmen. Die vierte Vision, ein Korb mit reifen Obst. Was Obst ist, was Ernte ist, das wusste das Volk. Ne? Amos kannte das auch sehr gut. Und dann zeigt Gott ihm Folgendes. Solches ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Er antwortete, ein Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit der Reife ist gekommen für mein Volk Israel. Oder die andere Übersetzung sagt, reif zum Ende ist mein Volk Israel. Ich kann es ihm nicht mehr länger durchgehen lassen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott der Herr. Man wird allenthalben viele Leichname hinwerfen, ohne Sang und Klang. Reif zum Abernten, reif zum Wegwerfen, ohne Sang und ohne Klang. Das war das Bild, was Amos hier sah. Die erste und vierte Version, also die Bilder, die Amos gesehen haben, die haben in sich einen Hinweis auf eine zeitliche Abfolge. Wenn wir das genau lesen, in der ersten Vision, da geht es um eine Zeit der ersten Ernte. Das ist relativ früh im Jahr. Und in der vierten Vision, da geht es um die Zeit der Ernte, der reifen Früchte. Das war relativ spät in einem Jahr. Dazwischen liegen Monate. Eine lange Zeit, welche Gott seinem Volk für die Umkehr, für das Bußetun, für die Bekehrung, für das sich zurück zu Gott wenden schenkt. Das Problem hier ist, dass das Volk diese Zeit nicht nutzt. Da passiert nichts. Gleichgültigkeit, alles egal, Stimmung im Volk. Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem religiösen Gequatsche. Oder welche abweisenden Ausreden gibt es noch mehr? Ihr kennt, habt das bestimmt auch gehört. Oder vielleicht sind diese Gedanken mal da im Kopf gewesen. Genug ist genug, Schluss. Das war es. Das war es, sagt Gott. Ich lasse es nicht mehr durchgehen. Ihr Lieben, es ist der schrecklichste Moment im Leben eines gottlosen Menschen, eines Sünders. Der Moment, wo Gott sagt, für dich gibt es keine Möglichkeit mehr. Du hast mich einmal nicht ernst genommen und mir nicht geglaubt. Du hast beim zweiten Mal nicht auf mich gehört und mich wieder nicht ernst genommen, obwohl Menschen für dich gebetet haben und aufrichtig für dich gebittet haben. Obwohl ich das Unheil von dir zurückgezogen habe, bist du nicht umgekehrt. Ihr Lieben, hier tritt etwas Unwiedergutmachbares in Kraft, etwas Absolutes und etwas wirklich Unwiderrufliches. Sterben wird jeder, auch von uns, ihr Lieben. Vor Gott stehen wird jeder von uns müssen. Das ist unvorstellbar furchtbar, was das für Menschen, die Gott nicht kennen oder die die Güte Gottes, die Gnade Gottes, das Reden Gottes abgelehnt haben, nicht geachtet haben, dass es ignoriert haben oder es irgendwie abgetan haben, die nicht umgekehrt sind zu Gott. Endgültig und unwiderruflich, für die Ewigkeit in die Hölle, heißt es hier. Es ist interessant, aber Gott spricht durch Amos hier ganz besonders Jünglinge und Jungfrauen an, die von den Dingen dieser Welt so eingenommen und begeistert sind. Junge Leute, die auf die Dinge dieser Welt richtig schwören. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da ich einen Hunger senden werde ins Land, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer bis zum anderen und umherziehen, vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Ihr lieben jungen Leute, Gott, die Bibel, der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist etwas so Wertvolles und so gewaltig Starkes, dass es sich wirklich lohnt, dafür zu leben und dafür auch zu sterben. Wartet nicht so lange, bis es keine Möglichkeit geben wird, das Wort Gottes zu hören und anzunehmen. Wartet nicht so lange. Wer von euch kennt diesen jungen Mann? Ihr kennt ihn, ne? Leute, die unterwegs sind in den christlichen sozialen Medien, die kennen den Philipp Mickenbecker. Ein junger Mann, das sind zwei Brüder, Zwillingsbrüder. Es waren so Bastler, die haben vieles und alles Mögliche ausprobiert und waren sehr aktive junge Leute. Beziehungsweise ich spreche waren, weil einer von denen, der Philipp, ist jetzt am Freitag oder am Donnerstag, Freitag war das, glaube ich, am 9. Ja, am 9. ist der verstorben. Aber was dieser Mann gelebt hat, der hatte ein Zeugnis für Christus gelebt. In verschiedenen Medien immer wieder hat er sein Zeugnis weitergegeben. Ihr Lieben, ich denke, dass der junge Mann hatte das, was Gott einem Menschen schenkt, wenn man zu Gott kommt und sich aufrichtig bekehrt und mit Gott, mit Jesus Christus, ein neues Leben nach dem Senkblei Gottes baut und auch lebt. Nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Sein letztes Zeugnis mit einem Lächeln. Er ist im Krankenhaus gestorben, hatte Krebs und es war unheilbar. Seine Freunde um ihn und er geht mit einem Lächeln, sagt, ich weiß ganz sicher, wo ich hingehe. Das hat Halt, der Glaube an Jesus Christus. Und dazu möchte ich einfach ermutigen, das ernst zu nehmen. Wenn Gott redet nicht unendlich, das lesen wir in Amos. Einmal, zweite Mal, aber dann ist Schluss. Ja, wenn Gott redet, wartet nicht. Kommt zu dem Herrn und folgt ihm nach. Die nächste Vision, der Herr am Altar. Und der Hauptgedanke in dieser Vision heißt, dem Gericht Gottes kann niemand entfliehen. Dem Gericht Gottes kann niemand entfliehen. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach, schlage an den Säulenkopf, dass die Schwellen beben und zerscheitere sie auf ihren aller Haupt. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass keiner entrinnen und kein Flüchtling sich retten kann. Es wird kein Entrinnen geben, sagt Gott. Ja, es werden welche Leute ausprobieren. Die werden es versuchen, sich vor Gott zu verstecken, aber es wird ihnen nicht gelingen. Und er erklärt das weiter in seiner Vision, in diesem Bild. Sie werden sich bei den Toten vergraben, sagt er. Meine Hand wird sie von da holen. Auch wenn sie hoch zum Himmel hochsteigen, auch da werde ich sie hinunterstoßen. Wenn sie sich auf dem Berge Karmel verstecken, auch von da werde ich sie holen, sagt Gott. Wenn sie ins Tiefe des Meeres tauchen werden nach unten, auch da werde ich sie durch den Schlangenbiss holen. Sogar in der Gefangenschaft werde ich sie erreichen und durch Schwert töten lassen, sagt Gott. Es wird kein Entrinnen geben. Jeder muss vor Gott und irgendwann vor dem Herrn, vor dem ewigen Gott stehen. Damit zeigt Gott auch seine absolute Macht, die er hat. Der letzte Abschnitt in diesem Buch, und damit wollen wir das Buch also abrunden, der letzte Abschnitt in diesem Buch ist der hoffnungsvollste, der schönste, wirklich der angenehmste Teil dieses Buches. Amos 9, Vers 11 und 12. An jenem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wiederbauen wie in den Tagen der Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Nationen, über welche mein Name gepredigt worden ist, spricht der Herr, der solches tut. Es ist gewaltig. Er spricht von einem liebevollen, einem gnädigen Gott, der seine Schöpfung so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Ein Hinweis auf das messianische Reich, auf Jesus Christus und die Gemeinde Jesu, in der wir uns heute befinden. Es ist so genial, es ist wunderbar. Gott hat damals in der kaputten Zeit, in seiner unendlichen Liebe und Gnade, auf das neue Zeitalter hingewiesen. Er hat Hoffnung gezeigt. Er hat hingedeutet, es wird noch anders werden. Auf die Zeit der Erlösten durch das Blut Jesu Christi, der aufgerichteten Hütte Davids, wie er das nennt. Auf die Zeit, wo der aufrichtig an Jesus Christus gläubige Menschen zum Tempel des Heiligen Geistes wird, wo Gott durch seinen Geist in uns, in den Menschen lebt, wenn ein Mensch zu Gott kommt, sich aufrichtig bekehrt vor Gott, Gott kehrt in den Menschen ein, der Mensch wird zum Tempel des Heiligen Geistes. Es ist unfassbar genial, dass Gott damals bereits wusste, was heute geschehen wird. Und dass es heute genauso geschieht, wie Gott es damals gesagt hat. Ihr habt den Gedanken bestimmt noch im Ohr. Es ist einfach großartig, das zu sehen. Ihr Lieben, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, auch Zuhörer zu Hause, wir fassen das Buch Amos mal in einem Vers zusammen. In welchem Vers würden wir das machen? Gerichte Gottes, Botschaften an sein Volk, Visionen, der Takt des Herrn, Hinweis auf das neutestamentliche Alter. Was würde da passen? Ein Vers, der als roter Faden von Anfang bis zum Ende durch das ganze Buch immer wieder zur Erwähnung kommt, ist der Vers aus Amos 5, Vers 4 oder Vers 6. Es ist die gleiche Aussage. Ihr Lieben, wollen wir das heute mitnehmen aus diesem Gottesdienst? Wollen wir das mal gemeinsam, diesen Vers heute hier auswendig lernen mit euch? Darf ich bitten, dass ihr mal beide Hände frei macht, wenn es geht? Eine Hand zumindest so, dass ihr einen Finger zeigen könnt. Amos 5, bitte einmal 5 Finger hoch zeigen. Vers 6, das ist leicht zu behalten. Amos 5, Vers 6. Und jetzt kommt der Vers. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Ich mache es mal wie in der Schule, Kinder, ihr wisst noch, wie es geht, ne? Ich spreche vor, ihr wiederholt. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Nur ihr bitte. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Bitte jetzt nur diese Hälfte. Wir können das richtig laut sprechen. Ihr Lieben, nehmt das bitte heute mit. Amos 5, Vers 6. Suchet den Herrn. Und wenn wir das heute so machen, wie unsere zeitgenössische Hebräer das machen, die machen dann immer so. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. 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 Und einmal bitte leise vor Gott. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Wenn ihr diesen Vers heute mitnehmen, das kann Leben oder kann auch Tod bedeuten. Wer das verstanden hat, dass Amos hier gesagt hat, suche den Herrn und sein Volk, so werdet ihr leben. Da, wo das Volk auf Gott gehört hat, da blieb es am Leben. Da, wo nicht, da musste es leider in die Verdammnis gehen. Von daher, ihr Lieben, suche den Herrn, so werdet ihr leben. Lasst uns bitte zum Abschluss beten.